Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, lesen wir zunächst einmal den Predigttext. Heute vielleicht jede und jeder für sich. Wir haben den Predigttext ausgedruckt und wir nehmen uns mal ein, zwei Minuten in der Stille. Matthäus 20, 1 bis 16. Liebe Gemeinde, unter anderem am Freitag im Vorstand haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie gehen wir eigentlich mit der Bibel um? Und ich merke, wenn ich einen Text in der Stille lese, ganz ruhig, ganz konzentriert für mich, dann nehme ich ihn irgendwie ganz anders wahr, als wenn er hier durchs Mikrofon vorgelesen wird. Wie gehen wir mit der Bibel um? Wie verstehen wir die Bibel? Wie verstehen wir diesen Text, den wir gerade gelesen haben? Wir könnten jetzt eine Bibelstunde halten und wir würden miteinander ganz viele unterschiedliche Gedanken austauschen können zu diesem Text. Und vielleicht sollten wir uns angewöhnen, das viel öfter zu tun, über die Predigt zu sprechen. Wie fandest du das? Nicht nur, oh, der war ja heute so oder so drauf, sondern wie ging es dir mit dem Inhalt, mit dem Bibeltext? Was hat dir der Bibeltext gesagt? Vielleicht sollten wir viel öfter zu Bibeltexten greifen und sie miteinander besprechen, damit wir breiter aufgestellt sind im Verständnis dessen, was Gott uns sagen will. Ich habe über diesen Text nachgedacht, am Donnerstag und Freitag. Hier meine Gedanken. Das Himmelreich, ein Gleichnis. Ein Tag im Leben eines Weinbergbesitzers. Viele Arbeiter. Eine Lohnauszahlung. In der Politik wird nicht nur in unserem Land und nicht erst seit gestern, sondern wirklich seit Mitte der 40er Jahre und mit unterschiedlichen Bezeichnungen und Ansätzen das diskutiert, belächelt, verworfen und umkämpft, was für das Reich Gottes schon längst gilt: das bedingungslose Grundeinkommen. Im Reich Gottes bekommen alle gleich. Unabhängig von ihrer Leistung. Bedingungsloses Grundeinkommen im Reich Gottes. Zitat Wikipedia: Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein sozialpolitisches Finanztransferkonzept, nach dem jeder Bürger eine festgelegte und für jeden gleiche vom Staat ausgezahlte finanzielle Zuwendung erhält, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Nun ist die Kanzel kein Rednerpult und die Kirche ist nicht der politische Plenarsaal. Aber ich höre schon die Stimmen in dem politischen Plenar und in den christlichen Kirchensälen. Das wird ja jetzt wohl immer schöner. Jetzt redet er von bedingungslosem Grundeinkommen. Will womöglich, dass wir das wollen. ohne dafür eine Gegenleistung zu bringen. Das kann ich, da kann ich mich ja gleich auf die faule Haut legen und die Hände in den Schoß. Na, dann komme ich auch erst kurz vor Feierabend, 11. Stunde. Da kann man ja was lernen aus diesem Bibelgleichnis. Komme ich kurz vorher und dann kriege ich noch alles. Im Gleichnis wirklich ganz unterschiedliche Arbeitszeiten. Einige waren bei Sonnenaufgang zur Stelle. Die Frühaufsteher. Die anderen kamen so zur Frühstückszeit. Na gut, das lasse ich durchgehen. Also das geht ja noch. Auf leeren Magen arbeiten, okay. Aber die Langschläfer, die erst gegen Mittag kommen oder sogar Nachmittag zur 6., zur 9. Stunde, die erst dann aus den Federn in die Hufe kommen, nee, also da habe ich jetzt echt kein Verständnis mehr für. Lohnabzug ist das Mindeste. Und wer sich kurz vor Feierabend, 11. Stunde, aufmacht, um im Himmelreich, im Reich Gottes mitzuarbeiten, dabei zu sein. Nee, also jetzt habe ich wirklich kein Verständnis mehr für bedingungsloses Grundeinkommen, ohne dafür eine ordentliche Gegenleistung bringen zu müssen. Der Widerstand gegen dieses Himmelreichsgleichnis regt sich. Damals, als Jesus es erzählt hat, und ich glaube auch heute. Und das ist ganz normal. Das sagt uns das Gleichnis auch. Das kann kein Mensch einfach so hinnehmen, annehmen, verstehen, was uns in diesem Gleichnis vor Augen geführt wird. Nämlich nicht etwa das Arbeiten, das Unterschiedliche der Menschen, sondern es wird uns vor Augen geführt, dass Gott frei ist und dass er einfach gütig ist, so wie er will. Gott ist so frei und er macht, was er will. Er gibt einfach. Gütig sein, das ist das, was er besonders gerne mag. Und das hält man kaum aus, wenn man dieses Gleichnis hört. Schauen wir uns das einmal genauer an. Dieses Gleichnis, was wir nicht abgedruckt haben, ist, wenn man guckt, den Satz 16. Den findet man auch im Kapitel davor, im letzten Vers, nur andersrum. Also vor unserem Gleichnis ist eigentlich zu lesen: Es sind die Ersten die Letzten und die Ersten werden die Letzten sein. Das ist andersrum als unser Vers 16. Vor dem Gleichnis steht: Die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und nach diesem Gleichnis steht: Die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten sein. Das ist so verdreht. Erst sind die Ersten die Letzten und dann zuletzt die Letzten die Ersten und zuletzt sind die Letzten die Ersten und erst dann die Ersten die Letzten. Auf jeden Fall geht es um Erste und Letzte. Es geht um ganz vorne mit dabei sein oder sich hinten anstellen müssen. Und vor diesem Gleichnis, das wir gelesen haben, vor diesem Gleichnis, das ist der Apostel Paulus, der aus meiner Sicht so richtig tief, Petrus, der so richtig tief in die Peinlichkeitskiste greift. Herr, wir haben für dich alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Oh Mann, ist das peinlich, oder? Also ich finde das peinlich. Aber damit kommt Petrus wirklich ganz modern daher, ganz zeitgemäß. Was habe ich davon? Herr, ich folge dir nach. Was wird mir dafür gegeben? Aua. Jesus bleibt ganz himmlisch gelassen. Und er spricht ganz freimütig von einer himmlischen Gewinnausschüttung. Das, was ihr verlassen habt, das werdet ihr 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Freude auf Seiten des Petrus. Und so ein bisschen Petrus sind wir ja alle. Freude. Herr, 100-fach und ewiges Leben. Und dann, so stelle ich mir das vor, setzt Jesus milde lächelnd und etwas trocken nach. Ihr müsst euch aber leider ganz hinten anstellen, um den Hauptgewinn zu ziehen. Viele, die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Das jetzt. Petrus hinten anstellen. Und wie, um diesen Satz zu erläutern, Petrus hinten anstellen, erzählt Jesus ein Gleichnis über das Himmelreich, nämlich das Gleichnis, das wir gerade gelesen haben. In diesem Gleichnis sind zum einen Leute, Menschen, die wie Petrus von sich sagen würden: Wir sind die Frühaufsteher. Bei Sonnenaufgang sind wir schon bereit, dem Herrn zu dienen. Wir verlassen sogar unser warmes Federbett. Wir geben alles, wir klotzen ran den ganzen lieben langen Tag. Ja, wir waren sogar, nein, wir sind fleißig, treu und beflissen. Womöglich nicht nur einen Tag lang, sondern wir dienen dem Herrn unser Leben lang. Und das ist ja wirklich so. Ich mache Gemeindebesuche und treffe auf Gemeindemitglieder, die im nächsten Jahr 70 Jahre oder eine ist sogar schon über 70 Jahre Gemeindemitglied in dieser Gemeinde ist und sich reingehängt hat. 70 Jahre. Und ich frage dann immer nach Geschichten und es haut mich um, was diese älteren Geschwister schon alles erlebt haben hier in diesen Mauern. Und dann sind da ein paar Jüngere. Es ist schon erstaunlich. Es gibt viele Frühaufsteher. Was wird dafür gegeben? Der Besitzer wurde sich mit den Mitarbeitern, mit den Arbeitern einig über einen Silbergroschen als Tagelohn. Gut, das war ausgemacht. Ein Silbergroschen als Tagelohn. Abgemachte Sache. Heute würde man sagen, der Deal, ich habe das hier zusammengeheftet und der Deal jetzt komme ich besser klar. Der Deal steht, alles gut, wir wissen Bescheid. Wir haben das so abgemacht, wir kriegen das für unsere Mitarbeit. Die, die später dazukommen, die nach dem Frühstück oder die sogar zur Mittagszeit oder nachmittags, die wissen nicht, was sie kriegen werden. Da sagt der Herr nur, ich will euch geben, was recht ist. Haben wir gerade gelesen. Mit den ersten, klare Absprache. Und dann, ich will euch geben, was recht ist. Na, alles, was recht ist, das wird schon sauber abgerechnet werden, denken wir. Und vielleicht hören wir an dieser Stelle innerlich die Stechuhr klicken. Okay, wer später kommt, der kriegt dann halt den Lohn, der zu dieser Arbeitszeit passt. Ja, und die, die kurz vor Feierabend kommen, die bekommen erstmal einen eingeschenkt. Steht hier in der Bibel. So ist richtig. Die Bibel schenkt ja auch mal richtig einen ein. Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Das sind Sätze, die, ja. So, als christlicher Frühaufsteher freue ich mich im Plenarsaal und auch in der Kirche über diese deutlich mahnenden Worte. Rumsteher. Also, was steht ihr da so rum? Warum macht ihr nichts? Denkt dran, nur der frühe Vogel fängt den Fang. Ihr habt die Arbeit wohl auch nicht erfunden. Also, man hält sich ja zurück mit solchen Sätzen, aber man muss es dann ja auch mal sagen, oder? Und steht hier in der Bibel, was steht ihr da den ganzen Tag so müßig rum? Die sollen froh sein, dass sie überhaupt wenigstens den garantierten Mindestlohn noch kriegen. Die können ja dankbar sein, wenn sie wenigstens ein bisschen was kriegen. Haben die überhaupt Arbeitspapiere, die so spät kommen? Schummeln die sich? Machen die es vielleicht illegal, so nebenbei? Kann ja jeder zu spät kommen. Ja, und schon gerät man sogar mittels dieses Gleichnisses auf die Fährte, dass man anfängt zu vergleichen. Wie viel habe ich eigentlich gearbeitet? Und dann sagt man dem, der da ist, was stehst du da eigentlich so müßig rum? Man fängt an, dem anderen vielleicht auch irgendwelche Motive zu unterstellen. Dass zum Beispiel Spätaufsteher die Leute sind, die einfach immer machen, was sie wollen. Und nur das, wozu sie Lust haben. Die schludern so durchs Leben. Wer sind diese 11 Uhr Leute, diese kurz vor Feierabend kommen? Der Text sagt nichts darüber, liebe Gemeinde. Der Hörer soll nur eben aufmerksam werden. Huch, da sind ganz frühe und da sind ganz späte. Warum die spät sind, warum die einen früh, die anderen, darüber sagt der Text nichts. Das passiert alles in unserem frommen Kopf. Ob die irgendwie faul sind, ob das böse Menschen sind, oder steht da nicht. Biblische Texte sagen oft nichts über böse Menschen. Das legen wir da rein. Wir wissen ganz genau, was schlecht ist. Steht da gar nicht. Aufmerksam sollen wir werden. Okay, die Aufmerksamkeit ist geweckt. Da sind ganz frühe und da sind späte. Und jetzt kriegen die noch genauso viel wie die Langarbeiter. Ist denn das zu fassen? Und dann noch, die werden zuerst ausbezahlt. Die Spätaufsteher kriegen zuerst ihr Geld. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter, gib ihnen den Lohn, fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die kurz vor Feierabend kommen und empfingen Ihr 50-Cent-Stück. Die, die heute zum ersten Mal hier reingekommen sind, die einfach lächeln während der Predigt, sich freuen, die kriegen genau den gleichen Dank wie die, die hier seit 10, 20, 30, 40 Jahren reinkommen. Jetzt reicht's. Die kriegen das gleiche Kärtchen. Die kriegen den gleichen Lohn. Von denen, die zur dritten, zur sechsten, zur neunten Stunde gekommen sind, da steht übrigens nicht, was sie bekommen haben. Das geht irgendwie unter. Die sind nur Beiwerk sozusagen. Nur die Erstangestellten und die Letztangestellten, die werden jetzt erwähnt bei der Auszahlung. So ist das. Wie gehen wir damit um, wenn alle den gleichen Lohn kriegen, den gleichen Dank? So ist das, wenn man auf andere blickt, wenn man seine eigene Leistung mit der anderer vergleicht, seine eigene ganz menschliche und auch an vielen Stellen nachvollziehbare Rechnung aufmacht. Dann ist genau so, wie es im Text steht. Sie meinten, sie würden mehr empfangen. Das ist echt ein Gleichnis mitten aus dem Leben. Also mir geht es so. Ich würde meinen, ich würde mehr empfangen, wenn ich der Frühaufsteher bin. Als das nicht der Fall ist, dann machen sie das, was ich auch machen würde. Sie fangen an zu argumentieren. Das ist ja wohl das Letzte. Die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Herr, ich bitte dich, die kommen, wenn es abends schon kühler wird, und ich habe mich hier abgebuckelt, jahrelang, mich krumm gemacht. Die Antwort, das war so abgemacht, hat mir gesagt, dass das so ist. Schön, dass du so früh dabei warst, aber der abgemachte Lohn ist ein Silbergroschen. Das ist nicht Unrecht. Nimm deinen Silbergroschen und geh. Denn kurz vor Feierabend kommen, will ich dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht, das zu tun, was ich will? Mit dem, was mein ist. Liebe Gemeinde, Gott nimmt sich die Freiheit zu machen, was er will. Und er will ausschütten, gütig sein. Gott ist so frei. Und dann macht er einfach und gibt einfach, unabhängig von Leistung. Im Reich Gottes, das ist ein Himmelreichsgleichnis, bekommen alle das Gleiche, unabhängig von ihrer Leistung. Liebe Gemeinde, man kann ja gesellschaftlich im Plenarsaal gegen das bedingungslose Grundeinkommen sein, habe ich bestes Verständnis dafür, weil es sich eben um ein, Zitat, sozialpolitisches Finanztransferkonzept handelt. Sozialpolitisches Finanztransferkonzept heißt, das wird alles irgendwie ausgeglichen, dem einen weggenommen, dem anderen, und dann haben alle irgendwie gleich. In Sachen des Himmelreiches geht es aber nicht um einen Ausgleich zwischen den Menschen, sondern da sorgt Gott für den Transfer. Er gibt an alle. Da geht es um Gnadentransfer von Gott zu den Menschen. Und da ist Gott der Bestimmer. Und der sagt, ich möchte, dass alle gleich viel Lohn haben, gleich viel Gnade haben. Punkt. Das ist mein Wille. Die Freiheit, grenzenlos gütig zu sein, die lässt Gott sich nicht nehmen. Durch keinerlei Berechnung, durch keine Stechuhren, durch keinerlei Werte, Werk oder Glaubenssysteme. Die lässt er sich nicht nehmen durch irgendeine Theologie. Die lässt er sich nicht nehmen durch unser Verhalten. Mir frommen Frühaufsteher. Ja, also nichts für ungut, aber eigentlich müsste ich doch, ich will ja die nicht abwerten, versteh mich nicht falsch, aber ich sag's dir einfach mal so, eigentlich, Herr, müsste ich doch ein bisschen, also irgendwie noch was anderes als diese verantwortungslosen Spätdaherkommer Schlendriane. Also versteh mich nicht falsch, Herr. Das kann man ja ganz demütig beten. Mir frommen Frühaufsteher gibt Jesus noch einen mit. Schenkt mir noch einen klaren Wein, sozusagen direkt vom Erzeuger des Weinbergs. Siehst du so böse drein? weil ich so gütig bin? Besser übertragen, sag mal, Carsten, warum blickt dein Auge eigentlich so böse auf andere? Weil ich so gut bin? Weil ich so gütig bin, hältst du es einfach nicht aus und guckst deswegen böse scheel auf andere? Oh, das sitzt. Christenmensch, geh mal zum Augenarzt. Nein, geh mal zum Seelsorger. Nein, geh mal zum Bibelausleger. Geh mal zum Therapeuten. Ja, geh mal zu Jesus. Du guckst einfach zu böse auf andere Menschen. Da stimmt was nicht mit deinem Blick. Irgendwie sind deine Augen trübe. Das böse Auge, was guckst du so scheel, weil ich so gut bin? Das böse Auge ist das lieblose Auge, das hartherzige Auge. Das böse Auge kann nur neidisch auf den Nächsten blicken, wenn ihm Gutes widerfährt. Das gesunde Auge, das freut sich über Gutes, über Wohlergehen bei jedem Menschen. An anderer Stelle sagt Jesus auch noch einmal, dass wir grundsätzlich Probleme mit den Augen haben. Bergpredigt, auch bei Matthäus zu finden. Mensch, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann sieh zu, wie du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehst. Offensichtlich haben Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu Probleme mit den Augen. Da mischt sich bei ihnen etwas ein, was so gar nicht zum Himmelreich passt. Da mischt sich etwas ein, das so gar nicht zu dem passt, was Jesus vor Augen hat. Ich habe da was Gütiges, was Überfließendes, was Wohlwollendes vor Augen, sagt Jesus. Ihr habt da was im Auge. Wir alle hier bereiten uns wirklich bestens, wir kriegen unseren Lohn. Aber wir bereiten uns alle wirklich bestens auf das Himmelreich vor, wenn wir an unseren Augen arbeiten, wenn wir an unserem Blick auf die Menschen arbeiten. Wenn wir Menschen so ansehen, wie Gott sie ansieht. Er rechnet nicht mit ihnen auf. Er lässt sich nicht ihre innerliche oder äußerliche Stechuhr zeigen. Er macht sich nicht an ihrer Leistung fest. Er liebt es, gütig zu sein, einfach so. Ach, es regt sich schon wieder Widerstand, ich kann das nicht. Wir haben uns abgeschuftet, die Last des Tages und der Hitze, ich kann das nicht. Man kann es auf die Spitze treiben. Wenn man das weiß, dass Gott so ist, ja, dann könnte man sagen, es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ich tue nichts und kurz vorher springe ich noch auf. Kurz vorher hole ich mir sozusagen die Gnade noch ab. Es wird Heinrich Heine zugeschrieben, am Ende meines Lebens, dann bekehre ich mich sozusagen. Gott wird mir schon verzeihen. Das ist ja immerhin sein Beruf. Muss er ja. Es gibt ja dieses Gleichnis vom Weinberg. Er ist ja der Besitzer. Er wird gütig sein, also auch zu mir. Ja, Gott will das. Gott will gütig sein. Und wenn wir, ich nenne es einmal, das bedingungslose himmlische Grundeinkommen zum Prinzip machen, dann besteht allerdings die Gefahr, dass man das himmlische Grundeinkommen beanspruchen kann. In seinem Handeln ist Gott jeweils frei. Er ist kein Prinzip. Aber liebe Gemeinde, selbst wenn jemand so berechnend wäre, wenn er sozusagen in der Gemeinde, in der Mitarbeit im Reich Gottes, so kurz vorher, lass mal die ganzen anderen tun, so kurz vorher springe ich auf. Selbst wenn jemand wirklich so wäre, wie kommen wir eigentlich darauf, dass jemand so durchtrieben ist und solche Gedanken hat? Ich weiß gar nicht, wo solche Gedanken herkommen. Warum blickt dein Auge so böse auf andere? Wie kannst du so von anderen denken, dass sie so durchtrieben sind? Woher hast du das? Zieh den Balken aus deinem eigenen Auge. Nein, selbst wenn jemand so wäre, meinen wir tatsächlich, Gott würde sich davon abhalten lassen, von diesem Verhalten gütig zu sein? Meinen wir tatsächlich, wir könnten Gott durch ein solches Verhalten aufhalten, liebevoll zu sein? Dieses Gleichnis malt mir eindrucksvoll und uneingeschränkt Gottes Großzügigkeit vor Augen. Selbst für die Allerletzten. Selbst für die, wo ich denke, das geht jetzt echt gar nicht. Mit den Augen Jesu gesehen, sieht das Leben anders aus. Von Jesus lernen heißt, von Gottes Großzügigkeit reden, Gottes Großzügigkeit nachahmen, sich einfach verschenken, einfach gütig sein. Und das können wir noch üben. Wir, die wir hier sitzen und unseren Lohn dahin haben, sowieso schon. Wir haben unseren Silbergroschen. Aber wir sind gut beraten, wenn wir noch üben, das zu leben, was hier in diesem Gleichnis vorgeschlagen wird. Lebt für die anderen Menschen. Kehren wir neu zur Güte um. Kehren wir neu zur Liebe um. Pochen wir nicht auf unser Recht. Weder in der Gesellschaft, noch in der Gemeinde, noch bei Gott. Wir haben unseren Lohn schon, er wird uns gütig sein. Lassen wir andere Menschen, ganz bestimmt nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch in unserem Alltag, genau das erleben, Gottes Güte. Machen wir es wie Jesus, üben wir damit das Reich Gottes schon einmal ein. Er ist mitten unter uns, er wird mitten unter uns sein. Wenden wir uns um Gottes Willen den Menschen zu, ganz, ohne Vorbehalte. Wenden wir uns denen zu, die nicht mitarbeiten, die Gesetze nicht halten, die keine Leistung bringen können. Wenden wir uns denen zu, die in unseren Augen echt nichts taugen. Wenden wir uns denen zu, die ganz anders sind. Wir, die wir schon Jahre, vielleicht Jahrzehnte im Weinberg Gottes dienen, wir haben unseren Silbergroschen, den werden wir nicht verlieren. Wir glauben an Jesus, alles ist gut. Reichen wir die Güte Gottes weiter. An die Frühaufsteher, die wir kommen, an die zu spät kommen. Gottes Güte reicht wirklich, soweit der Himmel ist. Wie das mit dem Himmelreich genau sein wird, das werden wir dann sehen. Da können wir uns entspannen. Aber unter demselben Himmel leben wir jetzt mit den Menschen. Seien wir also um Himmels Willen gütig. Amen.